Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vor 85 Jahren, das ist im Oktober 1938, da schoben die Nationalsozialisten aus dem Deutschen Reich in einer großen organisierten Massenaktion Juden und Jüdinnen ab, die polnische Staatsangehörigkeit besaßen.
Mit Sonderzügen der Reichsbahn sind sie an die polnische Grenze gebracht worden, 17.000 Menschen, und sind dort gewaltsam von der deutschen Polizei, der Gendarmerie, aber auch der SS zum Grenzübertritt gezwungen worden. Täterseitig bedeutete die Polenaktion ein Testlauf, ein Lernen. Für diejenigen, die betroffen waren, war es ein brutaler Einschnitt.
Viele der Jüdinnen und Juden, die in dieser Polenaktion abgeschoben wurden, wurden später im Holocaust ermordet. Diese Massenausweisung von Menschen mit polnischer Staatsangehörigkeit, die passierte am 28. und 29. Oktober 1938. Und kurze Zeit später, im November, fanden die Novemberpogrome statt. Und diese Pogrome um den 9. November 1938 herum, die haben in der Erinnerung und in der Geschichtsschreibung die Geschichte der Polenaktion überlagert. Das sagt Alina Bothe, unsere heutige Rednerin. Sie ist Historikerin an der Freien Universität Berlin und in ihrem Vortrag erzählt sie die Geschichte der Polenaktion und erklärt ihre historische Bedeutung. Diese Aktion war die erste große Massenaktion des NS-Staates, an der Behörden und Verwaltungen auf allen Ebenen beteiligt waren. Und aus dieser Aktion haben die Nationalsozialisten gelernt. Die Erkenntnisse aus der Polenaktion fanden später Einfluss in die Organisation der systematischen Massendeportationen in die Vernichtungslager. Im Anschluss an den Vortrag von Alina Bothe haben wir noch einen zweiten Vortrag. Darin erzählt der Historiker Werner Benecke am Beispiel des Schicksals von Elias Rammer, der in Frankfurt-Oder gelebt hat, wie die Polenaktion 1938 dort vonstatten ging. Alina Bothes Vortrag hat den Titel »Die Polenaktion« über die Bedeutung einer Ausweisaktion 1938. Sie hat ihren Vortrag am 9. November 2022 gehalten in Frankfurt-Oder im Rahmen des Forschungskolloquiums für interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina.
Was ich in den folgenden 25 Minuten etwa machen möchte, ist, dass ich über die Bedeutung der Polenaktion sprechen werde. Ich will ihre Geschichte im Konnex der Novemberpogrome als eigenständige Geschichte erzählen und ihre Bedeutung herausarbeiten. Am 27. Oktober 1938 wird in Dortmund die Familie Reich verhaftet. Der jüngste Sohn, Joachim Reich, nimmt sein Briefmarkenalbum mit an diesem schicksalshaften Abend, denn es ist das, was ihm am wichtigsten erscheint. Am 28. Oktober 1938 gegen 6 Uhr morgens erlebt Max Karp die Ausweisung aus Berlin. Er schreibt an einen Verwandten in den USA wenige Tage später, wie es geschehen sei, und verwendet eine Formulierung. Es war eher eine Treibjagd und spielt auf die Gewalt an, die ihm und allen anderen, die an diesen Tagen ausgewiesen worden sind, widerfahren ist. Mit Sonderzügen der Reichsbahn sind sie an die polnische Grenze gebracht worden, 17.000 Menschen. Tatsächlich waren es vermutlich 25.000, von denen 17.000 realitas ausgewiesen worden sind und sind dort gewaltsam von der deutschen Polizei, der Gendarmerie, aber auch der SS zum Grenzübertritt gezwungen worden. Mehrere hundert Personen sind schwer währenddessen verletzt worden. Man kann sich das ganz plastisch vorstellen. Diejenigen, die aus dem Westen des Reiches ausgewiesen worden sind, sind nach Neubenschen gebracht worden, das war der deutsche Grenzort, und mussten 6 Kilometer nach Spongin laufen. Der Oktober 1938 war Ende des Monats kalt und nass. Es war dunkel, die Menschen wurden durch den Wald getrieben, durch Matsch, über Felder, stürzten, verletzten sich, verloren das bisschen Gepäck, das sie dabei hatten. Solche Grenzübertritte ereigneten sich auch bei Konitze, weiter im Norden, und bei Bytom-Beuthen in der Region Katowice. Die Polenaktion, diese Ausweisungsaktion oder auch Deportation vor den Deportationen, wird meistens erinnert als Vorgeschichte der Novemberpogrome. Das ist in der Tat nicht falsch, zeigt aber nicht die gesamte Bedeutung dieser Ausweisungsaktion in sich auf. Zwei Geschwister und die Eltern Herschel Greenspans sind aus Hannover ausgewiesen worden. Sendel Greenspan, der Vater Herschel Greenspans, hat viele Jahre später, 1961 in Jerusalem, im Prozess gegen Adolf Eichmann beschrieben, wie Menschenmassen an den Straßenrändern standen und Juden raus und Juden raus nach Palästina brüllten. Bertha Greenspan schickte ihrem Bruder Herschel, der in Paris war, weil ihm die deutschen Behörden seine Rückkehr nach Hannover versagten, aufgrund seines Status als polnischem Staatsangehörigen, eine Postkarte über die Ausweisung, und es wird vermutet, dass er dies zum Anlass nahm, auf den deutschen Botschaftsmitarbeiter vom Rat in Paris zu schießen. Das Attentat wiederum war Vorwand für die längst vorbereiteten Novemberpogrome. Die Novemberpogrome dann überlagern sowohl in dem Moment als auch in der späteren Erinnerung und historischen Aufarbeitung die Geschichte der Polenaktion. Es gilt nun für mich in den nächsten Minuten, die Geschichte der Polenaktion von vorn zu betrachten, zu beschreiben, was ist geschehen und wie konnte es geschehen. Polenaktion ist der Täterbegriff gewesen. Ausgewiesen wurden Menschen, die oftmals seit Jahrzehnten auf dem Gebiet des Deutschen Reichs gelebt hatten. Jüdinnen und Juden polnischer Staatsangehörigkeit, von denen Ende der 1930er Jahre noch etwa 60.000 im Deutschen Reich lebten. Zuvor in den 1920er Jahren waren es noch etwa 125.000 gewesen. Es gab verschiedene Einwanderungswellen, es gab aber auch eine ganz reguläre Binnenmigration aus den ländlichen Gebieten über Wien, über Berlin in die Großstädte, dort, wo Möglichkeiten bestanden, sich ein ökonomisch gut gehendes Leben in spannendem kulturellen Umfeld aufzubauen. Eine ganz reguläre Migration, wie wir sie aus dem ländlichen Raum in der Zeit in die Städte viel sehen. Es gab aber auch mehrfach aufgeregte Debatten über diese Jüdinnen und Juden aus Osteuropa, die einwanderten. Eine, die vielleicht aufgeregteste in der Weimarer Republik, fand in den Jahren 1920-21 statt, im Deutschen Reichstag, als diskutiert wurde, inwiefern diese Juden aus Polen, wie sie bezeichnet wurden, oder Ostjuden, nicht wieder abgeschoben werden konnten. Und es wurden erste deutsche Konzentrationslager, das ist tatsächlich der Begriff der Zeit, wenngleich nicht zu verwechseln mit den Konzentrationslagern ab 1933, in Cottbus und Stargard eingerichtet. Diese Konzentrationslager dienten als Ausweisungslager. In dieser Debatte kam etwas zum Ausdruck, was durchaus politischer Mainstream war, nämlich ein spezifischer Hass gegen Jüdinnen und Juden aus Osteuropa. Ein Ostjudenhass, um diesen schwierigen Begriff zu verwenden. Und er koppelte sich mit dem eh schon existenten Antisemitismus, er koppelte sich mit Imaginationen deutscher Überlegenheit gegenüber dem Osten, mit Gebietsansprüchen, die quer durch das politische Spektrum im osteuropäischen Gebiet vorhanden waren, mit der Konstruktion von Fremdheit und mit auch Angst. Dieser Ostjudenhass findet sich in zahlreichen Texten der NSDAP in den 1920er und 30er Jahren, aber auch andernorts. Und er hat klare Konsequenzen für die Betroffenen. Eine dieser Konsequenzen, neben polizeilichen Verfolgungsmaßnahmen, ab dem Februar 1933 war das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933. Darin wurde festgestellt, Einbürgerungen, die in der Zeit zwischen dem 9. November 1918 und dem 30. Januar 1933 vorgenommen worden sind, können widerrufen werden, falls die Einbürgerung nicht als erwünscht anzusehen ist. Durch den Widerruf verlieren außer dem Eingebürgerten selbst auch diejenigen Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, die sie ohne die Einbürgerung nicht erworben hätten. Die Durchführungsverordnung vom 26.07.1933, 12 Tage später, stellt dann klar, hiernach kommen für den Widerruf der Einbürgerung insbesondere in Betracht Ostjuden. Es sei denn, dass sie auf deutscher Seite im Weltkriege an der Front gekämpft oder sich um die deutschen Belange besonders verdient gemacht haben. Götz Ali hat bereits vor vielen Jahren festgestellt, dass es etwa 16.000 Personen waren, denen die Staatsangehörigkeit auf diese Weise zwischen 1933 und 1935 aberkannt worden ist und die damit staatenlos geworden sind. Gleichzeitig sagt die Zahl von 16.000 auch etwas über die Einbürgerungspraxen in der Weimarer Republik. Es haben sich weitaus mehr Personen um die deutsche Staatsangehörigkeit bemüht, als sie dann auch tatsächlich erhalten haben. Das ist eine relativ geringe Zahl derjenigen, die sich beworben haben. Es kommt auch direkt 1933 zu Ausweisungen von Jüdinnen und Juden polnischer Staatsangehörigkeit noch in relativ geringem Umfang. Das läuft dann auch bis Ende der 1930er Jahre so weiter. Es gibt verschiedene antisemitische Aktionen, aber gleichzeitig auch ein reguläres Alltagsleben ökonomischer Selbstständigkeit mit eigenen Geschäften derjenigen, die da verfolgt werden. Dieser spezifische Ostjudenhass knüpft an Weimarer Debatten an, er liegt im politischen Mainstream. Und um das zu illustrieren, habe ich ein Zitat aus den Erinnerungen Viktor Klemperers, aus den Tagebüchern Viktor Klemperers mitgebracht. Das ist aus dem Oktober 1936. Da schreibt er über zwei Gespräche. Zunächst schreibt er über das Gespräch mit einem Unbekannten, der sich dann als rechtskonservativer Gegner der Nazis äußert und zeigt, der in diesem Gespräch mit Klemperer sagt, er sei Antisemit und zwar in der Richtung der eingewanderten Ostjuden. Und wenige Tage später notiert Klemperer das Gespräch mit einer Bibliothekarin, die ihn zu Hause besucht, da er als Jude ausgeschlossen ist vom Bibliotheksbesuch, ihm mitteilt, dass sie das gänzlich unverständlich findet, dass er nicht mehr in den Lesesaal darf, aber verständlich für sie wäre eine Ausweisung der Ostjuden. Das Jahr 1938 ist ein besonderes Jahr und es ist ein schnelles Jahr. Es ist ein Jahr der Beschleunigung. Es ist für Historikerinnen und Historiker damit auch ein manchmal schwer greifbares Jahr, in dem sehr viel passiert. Wie kommt es nun zur Polenaktion? Das Erste, worauf ich schauen will, ist eine andere Ausweisungsaktion. Und zwar der Versuch, im Januar 1938 von Werner Best, Reichsministerium des Inneren angeordnet, Jüdinnen und Juden sowjetischer Staatsangehörigkeit aus dem Reichsgebiet auszuweisen. Diese wurden noch nicht direkt verhaftet, sondern ihnen sollte ein Ausweisungsbefehl mit einer Abzugsfrist von 2 Wochen zugestellt werden. Insgesamt scheitert diese Ausweisungsaktion daran, dass die Sowjetunion keine Einreisevisa zur Verfügung stellt für die Ausgewiesenen und es keine direkte Landgrenze gibt, über die abgeschoben werden könnte. Ich springe in den März 1938, die deutsche Annexion Österreichs, die mit massiver antisemitischer Gewalt vonstatten geht, pogromartige Situationen, die natürlich in Polen wahrgenommen werden. Und auch in Wien, in ganz Österreich, leben Jüdinnen und Juden polnischer Staatsangehörigkeit. Und es gibt eine überhitzte Debatte in Polen darüber, dass nun infolge dieser Annexion möglicherweise es zu einer großen Rückreisebewegung von Juden und Jüdinnen polnischer Staatsangehörigkeit nach Polen aus Österreich käme. In diesem Moment liegt dann ein Gesetzentwurf zur Diskussion vor, der natürlich vorbereitet war. Diese Dinge gehen nicht ganz schnell. Und binnen von 3 Wochen beschließen beide Kammern des polnischen Parlaments, Sejm und Senat, ein neues Staatsangehörigkeitsrecht, das es ermöglicht, Personen, die sich länger als 5 Jahre ununterbrochen im Ausland aufgehalten haben und so die Verbindung zum polnischen Staat verloren haben, die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Diese Gelegenheit wird im Auswärtigen Amt erkannt und sogleich dem Reichsministerium des Inneren mitgeteilt. Und es sind keine 14 Tage, nachdem Ende März 1938 in Polen das Gesetz beschlossen wird, dass eine erste interministerielle Arbeitsgruppensitzung stattfindet zwischen Auswärtigem Amt und Reichsministerium des Inneren und in dieser Sitzung diskutiert wird, welche Szenarien möglich sind. Diese Arbeitsgruppe, die sich formiert unter der Leitung Werner Bests, trifft sich in den nachfolgenden Monaten immer wieder, um eine Ausweisung vorzubereiten. Es ist ein monatelanger Planungsprozess und es sind gesetzliche Veränderungen notwendig. Die zentrale Veränderung ist die Einführung einer neuen Ausländerpolizeiverordnung am 22. August 1938, in der festgelegt wird, dass Personen ausgewiesen werden können, denen der Entzug der Staatsangehörigkeit eines anderen Landes droht. Das ist zuvor kein Ausweisungsgrund. Der muss erst geschaffen werden. Nachdem dieser Ausweisungsgrund geschaffen worden ist, werden dann in einzelnen Städten wie Berlin auch sogleich Ausweisungsbefehle formularmäßig gedruckt und liegen vorbereitet vor. Die Aktion selbst, nachdem sie monatelang geplant worden ist, wird durchaus auch improvisiert und schnell umgesetzt. Das polnische Innenministerium setzt das Gesetz, das neue Staatsbürgerschaftsgesetz, am 6. Oktober mit Frist zum 30. Oktober in Kraft, veröffentlicht das Ganze aber auch erst zum 15. Oktober. Das heißt, die Betroffenen benötigen dringend einen Stempel in ihrem Pass, der ihnen langfristig die Rückreise nach Polen gestattet. Ansonsten sind sie gefährdet, ihre Staatsangehörigkeit zu verlieren. Nun sind 14 Tage, um das Ganze zu organisieren, nicht gerade viel Zeit, zumal die diplomatischen Einrichtungen angewiesen worden sind, nicht unbedingt mit größter Kulanz vorzugehen. Am 26.10. und am 27.10. werden die Ausweisungsaktionen dann mit 2 Schnellbriefen des Reichsministeriums des Inneren von Werner Best und Reinhard Heydrich in Gang gesetzt. Es ist das erste Mal eine reichsweite Aktion dieser Größenordnung. 25.000 Menschen werden verhaftet. Untergeordnete, nachgeordnete Behörden reichsweit werden aktiviert, bis hin zu Ortsbürgermeistern, die auf der Suche nach möglicherweise Jüdinnen und Juden polnischer Staatsangehörigkeiten in ihren Dörfern beauftragt werden und die dann auch festgenommen werden. Beteiligt sind Innenministerien der Länder, Kriminalpolizei, Schutzpolizei bis hin zu Freiwilligen des Deutschen Roten Kreuzes, die alle täterseitig an dieser Aktion mitwirken. Mit den Schnellbriefen wird die Verhaftung in Gang gesetzt. Die Menschen werden manchmal nur in den Schlafanzügen mit wenig Gepäck zu den nächstgelegenen Bahnhöfen gebracht, Sammeltransporten angeschlossen und dann zur polnischen Grenze verbracht. Es gibt durchaus lokale Unterschiede. Die Gewalttätigkeit in den deutschen Städten hält sich im Vergleich zur Gewaltexplosion beim erzwungenen Grenzübertritt gemäß der Erinnerungen der Betroffenen in Grenzen. Das hat ja auch immer etwas damit dem Vergleich der Erfahrungen, die man macht, zu tun. Die eine Erfahrung ist schlimm, aber wenn die nächste schlimmere Erfahrung wenige Stunden später sich darüber legt, ist es vielleicht die zweite Erfahrung, die man erinnert. Wir wissen von einem Todesfall direkt während der Ausweisungsaktion in Leipzig und dann aber etwa 50 Personen, die in den folgenden Tagen und Wochen nach der Ausweisung in Polen versterben. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland helfen spontan. Das ist ein ganz spannendes Kapitel dieser Geschichte, denn diese jüdischen Gemeinden, die Reichsvereinigung, sind ja selbst jahrelang schon unter Bedrohung, sind in einer schwierigen Situation und dennoch gelingt es ihnen, Kräfte zu mobilisieren, binnen weniger Stunden Menschen an Bahnhöfen zu versorgen, Menschen mit Bargeld zu versorgen und auch noch Wochen und Monate lang nach der Ausweisung mit den Ausgewiesenen den Kontakt zu halten. Abgebrochen wird die Aktion deutscherseits am 29. Oktober. 17.000 Menschen sind ausgewiesen worden, etwa 8.000 warten noch an der Grenze oder sind auf dem Weg zur Grenze, da polnischerseits mit Gegenausweisungen begonnen worden ist von reichsdeutschen Staatsangehörigen. Dann wird die Aktion abgebrochen und diejenigen, die sich noch im Grenzgebiet aufhalten oder auf dem Weg ins Grenzgebiet sind, werden zurücktransportiert auf eigene Kosten. Die Situation für die Ausgewiesenen in Kojnice, in Zwonjin und in Bytom war katastrophal. Sie hatten quasi nichts dabei, es war kalt und nass, viele waren verletzt, es waren viele Kinder auch dabei, viele Ältere. Menschen waren in einer ungeheuer stressigen, schwierigen Lage, aber es ist ihnen geholfen worden nach dem Grenzübertritt. Und zwar sowohl von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Grenzorte, in denen die Flüchtlinge ankamen, als auch vom polnischen Roten Kreuz und dann vor allen Dingen von jüdischen Organisationen, polnisch-jüdischen Organisationen, die akut helfen, die zunächst einmal mit dem Nötigsten versorgen, mit Kleidung, mit Essen, mit wärmenden Decken und die dann eine Hilfsinfrastruktur aufbauen, die über die nächsten Monate bis zum August 1939 bestehen bleibt und die Menschen versorgt. Man kann schätzen, dass etwa 10.000 Personen, 10.000 Freiwillige geholfen haben, die Geflüchteten, die Ausgewiesenen zu unterstützen. Für die ersten Monate ist es auch gelungen, die Kosten komplett über Spenden von Jüdinnen und Juden in Polen zu decken. Erst danach musste auf Gelder jüdischer Organisationen aus dem Ausland zurückgegriffen werden. Der polnische Staat hat sich bei der Versorgung der Ausgewiesenen gänzlich zurückgehalten. Es gab allerdings deutsch-polnische Verhandlungen bereits direkt am 3.11. Die sind dann aufgrund der Novemberpogrome zunächst einmal unterbrochen worden. Der polnische Botschafter war selbst zum Zeitpunkt der Ausweisungsaktion auch nicht in Berlin, sondern in Warschau. Und man verhandelt bis zum Januar. Am 26. Januar 1939 wird ein deutsch-polnisches Abkommen geschlossen, das zu dem Ergebnis kommt, dass Polen die ausgewiesenen Menschen aufnimmt, dass aber aus dem Reichsgebiet ihr Vermögen eingeschränkt transferiert wird. Hierfür war es notwendig, dass die Ausgewiesenen rückkehren konnten ins Reichsgebiet, um Wohnungen aufzulösen, um Geschäfte aufzulösen. Diese Ausweisung fand ja ohne Vorankündigung statt. Die Menschen sind, wie die Familie Reich oder Max K., nachts am nächsten Tag aus ihren Betten geholt worden und ohne, dass sie irgendeine Verabredung, eine Vereinbarung treffen konnten, mitgenommen worden. Sprich, da waren Geschäfte abzuwickeln, da waren Wohnungen zu kündigen, da waren Möbel zu verkaufen. Da war sehr, sehr viel organisatorisch zu tun. Etwas, was auch seitens der deutschen Behörden scheinbar vorher nicht berücksichtigt worden war, dass diese Situation entstehen würde. Die Hilfe der jüdischen Organisationen in Polen dauerte viele, viele Monate an und es gibt ein besonderes Kapitel. Und das sind drei Kindertransporte, die direkt aus Polen über Gdynia nach London gegangen sind. Der letzte am 26. August 1939, der dann ein oder zwei Tage vor Kriegsbeginn London erreicht hat. Joachim Reich und seine Schwester Helena gehörten zu denjenigen, die in diesem letzten Kindertransport, es waren 50 Kinder, dabei waren und denen es gelungen ist, auf diese Weise Polen noch zu verlassen. Sie mussten sich in Zbonjin von ihren Eltern trennen und sind dann nach Gdynia gebracht worden. Sie haben noch bis 1942 mit ihren Eltern über das Rote Kreuz korrespondieren können. Danach haben sie nichts mehr von ihren Eltern gehört, die vermutlich in Belzec ermordet worden sind. Mit den Ausweisungen im Oktober 1938 und dem deutsch-polnischen Abkommen vom Januar 1939 endet die Geschichte der Polenaktion aber nicht, sondern deutscherseits werden die Ausweisungen spätestens im Frühjahr 1939 wieder aufgenommen. Es werden in kleineren Transporten oder unter Zwang, dass sich die Menschen selbst über die Grenze schmuggeln mussten, nochmal etwa 15.000 Menschen bis zum Sommer 1939 nach Polen ausgewiesen. Und man kann davon ausgehen, dass im Juli 1939 etwa 90-95% der Jüdinnen und Juden polnischer Staatsangehörigkeit, die sich da noch im Reichsgebiet befanden, einen Ausweisungsbefehl erhalten hatten. Einigen wenigen ist noch die Emigration gelungen, den meisten nicht. Und viele von denen, die nicht emigrieren konnten oder aber die im Sommer 1939 zurückgekehrt waren, um ihre Geschäfte und Wohnungen aufzulösen oder weil sie emigrieren konnten, sitzen am 1. September 1939 in der Falle und können das Reich nicht mehr verlassen. Wenige Tage später gibt es eine erneute Beschleunigung in der Verfolgung und Reinhard Heydrich ordnet an, dass männliche polnische Juden und staatenlose ehemalige polnische Juden zu inhaftieren seien und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen zu verbringen. Das ist eine reichsweite Aktion, die sogenannte Zweite Polenaktion, die noch einmal 5.000 Menschen betrifft, unter ihnen auch Max Karp, den ich eingangs erwähnte. Karp konnte zurückkehren, wollte emigrieren in die USA, ist dann am 13. September 1939 in Berlin verhaftet worden und mit etwa 600 anderen nach Sachsenhausen gebracht worden, wo er dann die Häftlingsnummer 9060 erhielt und im Jahr 1940 in Sachsenhausen ermordet wird. Was ist die Bedeutung der Polenaktion gewesen? Sie ist eine Deportation vor den Deportationen. Sie trägt Züge der Deportation. Aber selbstverständlich geht sie an die Grenzen eines souveränen polnischen Staates. Das ist ein erheblicher Unterschied zu den Deportationen ab 1941. Gleichzeitig lernen die deutschen Verfolgungsbehörden sehr viel aus dieser Maßnahme. Das ist von der Koordination der Sonderzüge hin bis zur Koordination der polizeilichen Maßnahmen, der listenmäßigen Erfassung, aber auch der bürokratischen Probleme, die sich nach der Ausweisung gestellt haben, dass ja noch Mietverträge bestanden oder Geschäfte. Das heißt, täterseitig bedeutete die Polenaktion ein Testlauf, ein Lernen. Für diejenigen, die betroffen waren, war es ein brutaler Einschnitt. Der hieß, dass sich Familien trennen mussten, dass Personen ihr Leben verloren, ihr Hab und Gut, auch vielleicht Möglichkeiten zur Emigration, die sie noch hatten. Und zugleich gibt es in diesen 11 Monaten vom Oktober 1938, der ersten Polenaktion, bis zum September 1939, der zweiten Polenaktion, eine innere Radikalisierung von der Vertreibung an die polnische Grenze, dann zur Vernichtung in den Konzentrationslagern Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau. Damit schließe ich, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Das war die Historikerin Alina Bothe über die Geschichte der Polenaktion. Sie hat ihren Vortrag am 9. November 2022 in Frankfurt/Oder gehalten an der Europa-Universität Viadrina. Und von dieser Veranstaltung stammt auch unser zweiter Vortrag heute hier im Hörsaal. Darin erzählt der Historiker Werner Bennecke am Beispiel des jüdischen Bürgers Elias Rammer, wie die Polenaktion 1938 in Frankfurt/Oder durchgeführt wurde.
Ich möchte das Thema 1938 in Frankfurt an der Oder mit einem Blick in das Jahr 1939 beginnen. Aus folgendem Grund. Im Sommer 1939 fanden im Ostmarkstadion, dem heutigen Subica Sport- und Freizeitzentrum, die Leichtathletik-Wettkämpfe der deutschen Polizei statt. Die Szenen eines kurzen, eher zufällig gefundenen Farbfilms zeigen Frankfurt im Feiermodus. Das Publikum der Wettkämpfe und die bemerkenswerte Sportart des Handgranatenweitwurfs. Hoher Besuch war an die Oder gekommen. Kurt Daluig, Chef aller uniformierten Polizeieinheiten im Deutschen Reich und Stellvertreter Heinrich Himmlers in allen Polizeiangelegenheiten. Publikum und Polizeiführung waren wohl zufrieden mit dem Rekord im Weitwurf der Handgranaten. Die Polizei jedenfalls schien bereit, auch zu jenen Einsätzen hinter den Fronten des Krieges, zu denen sie bald abkommandiert werden sollte. Zugegeben, diese Wettkämpfe hätten in jeder anderen Stadt des Reiches stattfinden können, wenn es oder wo es Stadien mit solchen Ausmaßen wie dem in der Frankfurter Dammvorstadt gab. Frankfurt scheint sich auf den ersten Blick wenig von den mittelgroßen Garnisons- und Beamtenstädten in Deutschland unterschieden zu haben. Natürlich aber war auch für unsere Stadt die Zeit des Nationalsozialismus eine prägende und verheerende. Spuren, hier von allenthalben noch deutlich zu sehen. Die Pläne waren allerdings andere als die am Ende realisierten Umgestaltungen. Ein kurzer Rückblick. Schon in den letzten Reichstagswahlen vor dem Verbot der politischen Parteien, mit Ausnahme der NSDAP, war der Wahlkreis Frankfurt an der Oder aufgefallen. Er zählte neben dem Wahlkreis Pommern und dem Wahlkreis Ostpreußen zu den ganzen drei Wahlkreisen im Deutschen Reich, in denen die NSDAP mehr als 55% aller Stimmen erzielte. Extrem hohe Werte waren hier in Frankfurt in allen Reichstagswahlen seit 1932 erzielt worden. Zu diesem Zeitpunkt lebte Frankfurt noch immer unter dem wohlgepflegten politischen Allgemeinplatz, in besonders harter Weise von der blutenden Grenze betroffen zu sein. Mit diesem tendenziösen Begriff bezeichnete man seit 1919 die Grenzziehung gegenüber dem neu entstandenen Staat Polen, und Frankfurt erwarb sich eine gewisse Meisterschaft in der propagandistischen, politisch durchaus respektierten Darstellung, eine notleidende Stadt nahe der bedrohlichen und bedrohten Grenze zu sein. Lassen wir uns auf diesen Duktus ein, so war Frankfurt an der Oder die einzige Stadt, die sich auf dem direkten Weg von der Grenze nach Berlin noch schützend vor die Reichshauptstadt stellen konnte. Daraus ließ sich der besonders begründete Anspruch ableiten, beim Verteilen staatlicher Förder- und Ausgleichsgelder bevorzugt bedient zu werden. Dieser Kunstgriff hatte zu allen Zeiten der Weimarer Republik gar nicht einmal schlecht funktioniert. Und der Stadt unter anderem die Ansiedlung einer im Kern völlig überflüssigen Großbehörde, nämlich der Reichsbahndirektion Osten, nebst jenem sozialen Wohnungsbauprogramm gebracht, das noch heute zu den größten Sehenswürdigkeiten unserer Stadt zählt. In den Zeiten schwerster Not, so besagt es die jüngst rekonstruierte Inschrift auf dem Eisenbahnerdenkmal am Kiliansberg von 1932, funktionierte diese Argumentation immer noch. 1934 schloss die neue Regierung einen Nichtangriffsvertrag mit Polen, der faktisch eine offizielle Anerkennung der nach 1918 entstandenen Staatsgrenzen war. Keine demokratisch legitimierte Weimarer Regierung hätte einen solchen Schritt jemals zu vollziehen gewagt. Mit dem neuen Entspannungskurs gegenüber Warschau wurden die allzu lauten und allzu offenen antipolnischen Stimmen gedämpfter, auch wenn die dahinterstehende Grundhaltung und Wertung Polens bei Bedarf auch schnell wieder reaktiviert werden konnte. Seit 1935 profitierte Frankfurt von der faktischen Außerkraftsetzung der letzten Versailler Rüstungsauflagen in direkter Weise. Mit der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht eben 1935 begann ein groß angelegtes Bauprogramm für großzügige, hochmoderne Kasernenanlagen an den Peripherien der Stadt. Frankfurt wurde wieder eine große und wichtige Garnison, nun im westlichen Vorland einer seit 1934 mit aufwendigen Festungsanlagen besetzten Staatsgrenze. Ein Jahr später, 1936, wurde der Flieger Horst Kunersdorf östlich von Frankfurt wieder in Betrieb genommen. Zugegeben, auch das waren Schritte, die dem großen Trend zur begeisterten Remilitarisierung, damals hieß das Wort Wehrhaftmachung, folgten und die überall im Reich auf breite Zustimmung stießen. 1937 und 38 aber sollten Maßstäbe verschoben werden. Mit Frankfurt hatten die Reichsregierung und die NSDAP Großes vor. Generell hatte das Dritte Reich die traditionelle Verwaltungsgliederung von Kaiserreich und Weimarer Republik übernommen. Die in zwei Regierungsbezirke geteilte preußische Provinz Brandenburg blieb dieselbe und wurde von ihren beiden Zentren Potsdam im Westen und Frankfurt an der Oder im Osten weiterhin verwaltet. Der Regierungspräsident residierte nach wie vor im Regierungspräsidium, dem Hauptgebäude der heutigen Viadrina. Über die staatliche Verwaltung aber schoben sich nun die Gaue der NSDAP, die von ursprünglich rein parteiinternen Strukturen zu mit der Verwaltung verwobenen Konstrukten mutiert wurden. Frankfurt lag in einem Gau, dessen Bezeichnung zwischen Brandenburg, Mark Brandenburg und Kurmark mehrfach wechselte. Die Gauleitung aber hatte ihren Sitz in Berlin. Und 1937 vor dem Hintergrund der für die Reichshauptstadt geplanten Großbaumaßnahmen sollte eben diese Dienststelle verlegt werden, und zwar nach Frankfurt an die Oder. Nicht irgendwohin, sondern in ein Gauforum. So bezeichnete man groß angelegte, massiv aufgeführte, der Ästhetik des Nationalsozialismus verpflichtete Verwaltungskomplexe, die neben der Administration eines Gaues und der Regierungsbezirke große Aufmarschflächen und riesig dimensionierte Versammlungshallen umfassten. Neben der Halle sollte oder konnte ein Turm, möglicherweise sogar ein Glockenturm, eine weitere Dominante der Anlage bilden. Der große Frankfurter Kulturwissenschaftler Heinz-Dietrich Kitzsteiner hätte diese Art von Architektur mit Sicherheit Überwältigungsarchitektur genannt. Allemal zum Teil fertig geworden ist von diesem vielfach geplanten Typus ein einziges, nämlich das Gauforum in Weimar. An diesem hatten sich die Entwürfe, Pläne und Modelle der für Frankfurt vorgesehenen Bebauung auszurichten. Am 17. Juli 1937 erfuhren die Frankfurter erstmals über einen Artikel in der Frankfurter Oder-Zeitung von diesem Großvorhaben und das Vorwort für die Einführung dessen, was in Frankfurt nun passieren sollte, schrieb Albert Speer. Wie München und Nürnberg, Berlin und Hamburg, Weimar und andere Städte des Dritten Reiches durch ihre Bauten eine neue Bedeutung bekommen haben, so wird sie auch Frankfurt an der Oder durch die Verwirklichung der gestellten Aufgabe erhalten. Denn über ihre Grenzen hinaus hat diese Stadt ihre Mission im Reiche. Sie ist ein östliches Kulturzentrum. Im Sommer 1938 wurden die ersten mittlerweile eingekommenen Architekturentwürfe in einer öffentlichen Ausstellung im Rathaus Frankfurt gezeigt. Im Norden begrenzt von der Gertraudenkirche, im Süden ging das Baugelände über die Höhe des Karthausplatzes sogar hinaus, im Westen bildeten die Lindenstraße und im Osten die Oder, die Begrenzung des ausgewiesenen Bauareals. Über die Oder hinweg sollte das Gauforum weithin sichtbar sein für jeden, der aus dem Osten nach Frankfurt über die Eisenbahn oder die in Planung befindliche Autobahnbrücke kam. Neben der so ausgerichteten Schaufront nach Osten, das ist eine Bezeichnung aus der Zeit, sollte das Forum an die 1937 fertiggestellte Reichsautobahn angebunden werden, die bis zur heutigen Ausfahrt Frankfurt-Mitte reichte. Die Oder, auch die Insel Ziegenwerder, sollte einbezogen werden, wofür es unterschiedliche Entwürfe gab. Die gesamte Bausubstanz östlich des Angers war zum Abriss freigegeben. Die Stadt hatte kein Mitspracherecht. Der mehrstufige Wettbewerb wurde unmittelbar von Albert Speer und Adolf Hitler diskutiert und vorentschieden. In einer zweiten Runde entschied sich Hitler dazu, dem Entwurf des Architekten Hans Mertens aus Köln den ersten Preis zu verleihen und ihn mit der weiteren Ausarbeitung der Pläne zu beauftragen. Diese wurden niemals umgesetzt. Offenbar Ende 1939 wurden die Pläne eingestellt. Zitat: Man teilte vertraulich mit, dass beim Gauleiter die Meinung bestehe, dass nach der entscheidenden Verlagerung im deutschen Osten Frankfurt an der Oder nicht mehr der geeignete Sitz für den Gauleiter sein könne. Die frühere Situation, Front gegen den Osten, habe die sehr exzentrische Lage zu den Westteilen der Provinz gerechtfertigt, entfällt aber jetzt. Ob Elias Ramer, ein 45 Jahre alter jüdischer Schneidermeister, für Herrenkonfektion wohnhaft in Frankfurt an der Oder von diesen weit ausholenden Plänen überhaupt wusste, ob er sich dafür interessierte, vielleicht in der Ausstellung oder in der Zeitung verfolgte, was mit der Stadt passieren sollte, in der er lebte, das wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt recht wenig über ihn. Das einzige Frankfurter Opfer der sogenannten Polenaktion, dessen Schicksal und dessen Biografie wir mindestens zum Teil rekonstruieren und in die Ausstellung eingliedern konnten. Elias Ramer wurde am 13. Juni 1893 im ostgalizischen Stanisławów im österreichischen Teilungsgebiet Polens geboren. Er war ein uneheliches Kind, was eigentlich niemanden, auch das Geringste, nur hätte angehen sollen, wenn nicht eben dieser Umstand den Nachweis seines Geburtsortes so kompliziert gemacht hätte. Das wiederum hatte möglicherweise verhängnisvollen Einfluss auf seinen Rechtsstatus in Deutschland. Und im Oktober 1938 konnte ein gültiger oder nur bedingt gültiger Aufenthaltstitel über Deportation oder Duldung entscheiden. Unsere gemeinsame Suche nach Elias Ramer, der in Frankfurt auch unter dem Namen Ernst Ramer oder Ernst Rammer lebte, begann in den Listen jener Personen, die im späten Oktober 1938 den polnischen Grenzort Zbanzin erreichten und dort registriert wurden. Als Ausgangsort seiner Deportation war Frankfurt an der Oder angegeben. Was wusste man in der Stadt über ihn? Ernst Rammer erscheint zum ersten Mal im Jahre 1925 als Schneidermeister im Adressbuch der Stadt Frankfurt, Wohn- und Arbeitsstätte in der Gubener Straße 39. Den Titel eines Schneidermeisters hatte Rammer mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits inne, bevor er nach Frankfurt kam. Das Archiv der Frankfurter Handwerkskammer verzeichnet ihn nämlich nicht als Absolventen einer Meisterprüfung. Da das Führen des Titels aber niemals bestritten wurde, muss er die Billigung der Handwerkskammer erhalten haben. Auf die Strenge von deutschen Gewerbeordnungen ist quellensicherer Verlass. Auf den 6. Januar 1925 datiert seine Heiratsurkunde, ausgestellt im Standesamt der Stadt Frankfurt. Er heiratete die aus Berlin stammende Ella Wolf. Zwei Frankfurter Geschäftsleute bezeugten die Trauung. Bis 1929 oder 1930 blieb die Adresse die in der Gubener Straße. Dann zog Ernst Rammer in die Regierungsstraße Nummer 16. Dort war er zwischen 1931 und 1934 gemeldet. Die Regierungsstraße, heute nur noch ein kleiner Teil mit dieser Bezeichnung, der längere Teil dieser Straße ist heute aufgegangen in der Überformung des Brunnenplatzes, zählte zu den besseren Geschäftslokalen der Stadt. Hieraus aber schnell und eindeutig einen sozialen Aufstieg Ramers zu schlussfolgern, verbietet sich aus Vorsicht. Ab 1935 wohnte und arbeitete er bis zu seiner Deportation im späten Oktober 1938 in der Berliner Straße 1. Das Haus existiert seit den 1970er Jahren nicht mehr. Es ist heute Teil einer Grünfläche, dem Topfmarkt. Weder in der Gubener Noch in der Berliner Straße ließen sich Ladengeschäfte finden. Rammer muss in seinem Atelier gearbeitet und verkauft haben. Ein Anzeichen für einen eher bescheidenen und unauffälligen Lebensstil. Parallel zu dieser beruflichen Situation hatte Ernst Rammer offenbar ein Problem. Es ergibt sich aus einem Konvolut an Akten, dass uns das Regionalarchiv im ehemaligen Stanisławów der heutigen Stadt Ivano-Frankivsk in der Westukraine zur Verfügung gestellt hat. Es existierte eine jahrelang andauernde Korrespondenz zwischen dem polnischen Generalkonsulat in Berlin mit der Stadt Stanisławów über die Personalie Eliasz Rammer. Immer wieder forderte das Konsulat einen Nachweis der Herkunft Ramers in, so hieß es, einer Passangelegenheit ein. Rammer bemühte sich offenbar um einen Pass seines Heimatlandes, den dieses nicht ohne Rückversicherung ausstellen wollte. Erst im Jahre 1926 stellte die Gemeinde Opryszowce, damals ein Dorf vor den Toren der Stadt Stanisławów, heute ein Stadtbezirk von Ivano-Frankivsk, ein handschriftliches Schreiben aus, das den klärenden Satz enthielt: Ich wende mich an Sie mit der Information, dass Eliasz Rammer, der Gemeinde Opryszowce im hiesigen Kreis zugehörig, Bürger des polnischen Staates ist. Das vom Petenten angefügte Zugehörigkeitszertifikat ist authentisch. Zitat Ende. Das Schreiben war adressiert an das polnische Generalkonsulat in Berlin. Ob dieses Schreiben jemals in Berlin ankam, ob es die gewünschte Klärung brachte, auch das wissen wir nicht. Die Korrespondenz in dieser Frage bricht allerdings 1926 ab. Ich wage die Vermutung, dass die eigentlich unspektakuläre Frage nach der Herkunft Rammers erst 1938 wieder eine Rolle spielte. Ohne Zweifel hatte er den, Zitat, Kontakt zum polnischen staatlichen Leben verloren, was die Verlängerung eines Passes gemäß den 1938 veränderten polnischen Staatsbürgergesetzen infrage stellte. Für die deutschen Behörden passte er in ihr Beuteschema. Ein polnischer Jude, der Probleme mit der lückenlosen Legalität seines Aufenthaltes auf deutschem Boden hatte. Es spielte jenen in die Hände, die zu dem großen Exempel und nichts anderes war die Polenaktion sowieso bereit waren. Rammer verließ Zbarzyń und reiste zurück nach Stanisławów. Dort findet sich im Jahre 1942 sein Name im Register der Bewohner des Ghettos neben dem Namen seiner Mutter. Dann verliert sich die Spur.
Das war der Historiker Werner Bennecke über das Schicksal des jüdischen Bürgers Eliasz Rammer aus Frankfurt/Oder. Beide unsere Vorträge heute hier im Hörsaal, der von Alina Bothe und der von Werner Bennecke über die Polenaktion 1938, wurden gehalten am 9. November 2022 in Frankfurt/Oder im Rahmen des Forschungskolloquiums für interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.